Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 261. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der den uneigennützig Spendenden verheißt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Diejenigen, welche ihr Gut auf dem Wege Gottes hingeben und ob dessen weder Ansprüche geltend noch Vorhaltungen machen. Ihre Belohnung bei Gott ist gewahrt und weder Angst noch Kummer wird über sie kommen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 18. August 2021, gleich dem 27. Mordad 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Oshura-Tages. Dann geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Verehrte Damen und Herren, morgen am Donnerstag ist Ashura, der 10. Tag des Monats Muharram im arabisch-islamischen Kalender. An diesem Tag halten die Schiiten in aller Welt jedes Jahr Trauerzeremonien ab, um an die ungerechte Schlacht in Karbala und den mutigen Kampf Imam Husseins a.s. und seiner Getreuen zu erinnern. Wir kondolieren allen Muslimen und freiheitsliebenden Menschen weltweit anlässlich des Märtyrertodes von Imam Hussein a.s. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi-Beziehungen zwischen Iran und Irak gehen über Nachbarschaft hinaus. Iran reagiert auf IAEA-Bericht über Produktion von 20%igem metallischem Uran. US-Finanzministerium gibt iranische Moscheefliesen frei. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Beziehungen zwischen Iran und Irak gehen über Nachbarschaft hinaus. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi telefonierte am Dienstag mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Qasemi über den Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Bagdad. Bei diesem Telefongespräch betonte Raisi, die Beziehungen zwischen Iran und dem Irak gehen über die Nachbarschaft hinaus und die Versuche unserer gemeinsamen Feinde konnten die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern nicht zerstören. Der iranische Präsident fügte hinzu, ein starker, unabhängiger, vereinter, sicherer, wohlhabender und fortschrittlicher Irak ist nicht nur der Wunsch Irans, sondern auch die wichtigste Agenda beider Länder für die Entwicklung der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit. Raisi würdigte die Einladung durch den irakischen Ministerpräsidenten zum Gipfeltreffen der irakischen Nachbarländer in Bagdad und sagte, wir werden immer alle Initiativen und Maßnahmen unterstützen, die die Situation im Irak stabilisieren und seine Rolle in der Region fördern. Der iranische Präsident betonte, dass die Länder der Region in der Lage seien, durch ihre multilaterale Zusammenarbeit einen Fahrplan zur Erreichung von Sicherheit, Stabilität und dauerhaften Frieden zu entwerfen und umzusetzen. Ausländische Einmischungen in die Angelegenheiten der Region ist keine Plattform für Sicherheit, Stabilität, Entwicklung und Fortschritt. Nur die Länder der Region können über das Schicksal der Region entscheiden, hob er hervor. Raisi sagte auch, dass die Umsetzung gemeinsamer Vereinbarungen und Projekte zur Weiterentwicklung der Beziehungen, insbesondere der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, zwischen beiden Ländern führen könne. Der irakische Ministerpräsident gratulierte Präsident Raisi zu seinem Amtsantritt und hob hervor, Teheran ist ein echter Partner für Bagdad und stand in schwierigen Zeiten immer an der Seite der irakischen Regierung und der Menschen. Al-Qasemi sagte außerdem, dass die Region heute große Herausforderungen erlebe und die Lösung dieser Probleme Weisheit, Geduld und Zusammenarbeit der Länder der Regionen erfordere. Er fügte hinzu, ich hoffe sehr, den Präsidenten Irans auf dem irakischen Nachbarschaftsgipfel in Bagdad zu treffen. Iran reagiert auf IAEA-Bericht über Produktion von 20%igem metallischem Uran. Das iranische Außenministerium reagierte auf den aktuellen Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, demzufolge Iran 200 Gramm zu 20% eingereichertes metallisches Uran hergestellt habe. Said Khatibzadeh, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte am Dienstagabend zu dem kürzlich von der Internationalen Atomenergiebehörde veröffentlichten Bericht, alle Nuklearprogramme und Maßnahmen der Islamischen Republik Iran erfolgen in vollem Einklang mit dem NPT und den Verpflichtungen Irans bezüglich der IAEA-Schutzmaßnahmen, stehen unter Aufsicht der IAEA und wurden nach vorheriger Ankündigung durchgeführt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu, die Ausgleichs- und Entschädigungsmaßnahmen Irans in Bezug auf den JCPOA wurden in dessen Rahmen ergriffen und sind, wie wiederholt betont, eine Reaktion auf die Verletzungen dieses Abkommens und der UN-Resolution 2231 durch die USA sowie das Nicht-Einhalten ihrer Verpflichtungen aus dem JCPOA durch die anderen Vertragsparteien, insbesondere die drei europäischen Länder Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Khatibzadeh hob hervor, bis zur vollständigen und bedingungslosen Umsetzung des JCPOA durch die USA und andere Vertragsparteien wird die Islamische Republik Iran ihr friedliches Nuklearprogramm natürlich ausschließlich auf der Grundlage der Bedürfnisse und Entscheidungen der Regierung und im Rahmen seiner Sicherheitsverpflichtungen verfolgen. Abschließend erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, während er den zivilen und friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms bekräftigte, wenn die anderen Parteien zu ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA zurückkehren und Washington vollständig und effektiv sowie nachweislich seine einseitigen und rechtswidrigen Sanktionen gegen das iranische Volk aufhebt, werden alle Entschädigungs- und Ausgleichsmaßnahmen Irans im Rahmen des JCPOA rückgängig gemacht. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat am Montag laut Reuters in einem Bericht geschrieben, dass Iran 200 Gramm zu 20% eingereichertes Uranmetall produziert habe. US-Finanzministerium gibt iranische Moscheefliesen frei. Das US-Finanzministerium hat eine Lieferung iranischer Moscheefliesen freigegeben, die von Rom an eine Moschee im Norden Virginias geschickt worden waren und von der Zoll- und Grenzschutzbehörde am Washington Dulles International Airport aufgrund angeblichen Verstoßes gegen anti-iranische US-Sanktionen beschlagnahmt worden waren. Associated Press berichtete am Dienstag, dass der Council on American Islamic Relations diese Nachricht durch einen Brief des US-Finanzministeriums vom 16. August an die Anwälte der Manassas-Moschee dokumentiert habe. Edward Ahmed Mitchell, stellvertretender Direktor des Council on American Islamic Relations, begrüßte die Entscheidung. Wir begrüßen diese Entscheidung und erkennen sie als Respekt unseres Landes für Religionsfreiheit und Vielfalt an. Die Amerikaner sollten unabhängig von ihrer Herkunft Zugang zu ihren religiösen Symbolen haben. Kürzlich bat Abul-Fazl Nohidian, der Verwalter der Manassas-Moschee, die Verantwortlichen in Washington um die Freigabe der Fliesen aus Iran, die sonst zerstört werden könnten. 241.000 Tote und 2,2 Billionen US-Dollar Bilanz der 20-jährigen US-Präsenz in Afghanistan. Das Watson-Institut für internationale Studien der Brown University in den USA hat am Dienstag einen Bericht über die Folgen der 20-jährigen US-Präsenz in Afghanistan veröffentlicht. Sie veröffentlichte in einem Bericht, dass die Kosten des US-Krieges in Afghanistan, der im Herbst 2001 begann und in wenigen Tagen enden wird, 2,26 Billionen Dollar betrugen. Dem Bericht zufolge wurden auch 241.000 Menschen direkt während dieses Krieges getötet. In dem Krieg seien in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 2.448 US-Soldaten sowie 1.144 NATO-Soldaten gefallen, hieß es weiter. Ebenfalls seien auch 69.000 afghanische Soldaten in diesem Krieg getötet worden, sowie mindestens 72 Journalisten und 444 Rettungskräfte. Nach Angaben des Watson-Instituts sind in der Zahl der Toten dieses Krieges diejenigen, die ihr Leben durch Krankheiten, fehlenden Zugang zu medizinischer Versorgung, Nahrung, Wasser und Infrastruktur und andere indirekte Folgen des Krieges verloren haben, nicht enthalten. Die USA und ihre Verbündeten ziehen sich nach 20 Jahren gescheiterter Militärpräsenz aus Afghanistan zurück, während ihre Kampagne nichts als die Ausbreitung von Terrorismus, Krieg, Gewalt, Instabilität und Unsicherheit sowie der Tötung von Zehntausenden und die Flucht und Vertreibung von Millionen Menschen zur Folge hatte. Sehr viele Afghanen sehen die aktuelle Situation in ihrem Land als Folge der gescheiterten US-Politik. Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban zügig Provinz um Provinz meist kampflos erobert und sind am Sonntag in die Hauptstadt Kabul vorgedrungen, was den afghanischen Präsidenten Mohammad Ashraf Ghani zur Flucht aus Kabul veranlasste. Die Taliban haben die Kontrolle über Regierungsbüros und Polizeistationen übernommen, die von afghanischen Kräften verlassen wurden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 29 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 34 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In den letzten 10 Tagen haben die Taliban nach 20 Jahren härtester Kämpfe eine Reihe Provinzhauptstädte Afghanistans im Handstreich eingenommen, ohne Blutvergießen zuletzt sogar die Hauptstadt Kabul. Die Schmach und Schande für das Washington geführte westliche Bündnis erschüttert die Welt, aber in Zentralasien stellen sich zahlreiche Fragen: Wie geht's weiter? Darüber sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, der seit 35 Jahren Verbindungen zu zahlreichen Akteuren in Afghanistan unterhält. Heute hören Sie den 2. Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastude.com/de abrufbar.
Horstel, die einzige Provinz, die noch Widerstand leistet, ist Panjshir im Norden des Landes. Ja. Dort hat sich inzwischen unter Anführung des Sohns des ermordeten afghanischen Kämpfers Ahmad Shah Massoud ein Widerstand gebildet. Der gibt an, die Provinz auf jeden Fall zu verteidigen oder verteidigen zu wollen. Mhm. Aber jetzt, wo die Taliban über mehr Waffen, mehr Kampfjets und andere Ausrüstungen verfügen, sehen Sie überhaupt eine Chance, dass diese noch Widerstand leisten können?
Die Chance sehe ich. Ich kann Ihnen sagen, vor Jahren war ich persönlich bekannt mit mehreren MI6-Agenten, die auch Geld an Ahmad Shah Massoud gegeben haben. Persönlich transportiert, darunter eine sehr nette, fähige Krankenschwester, die dann leider gestorben ist, aber nicht im Krieg. Und das sind so die Machenschaften. Ja? Der Westen wird jetzt, deswegen sind auch die ganzen Botschaften abgezogen worden, in lauter illegale Aktionen einsteigen, um Afghanistan möglichst chaotisch und, wie soll man sagen, unfähig zu halten, in einer geordneten Verwaltung den Bau einer Doppelpipeline von Iran nach China auch nur annähernd beschützen zu können. Darum geht's. Kann Afghanistan eine solche Pipeline, wie soll ich sagen, unterhalten, ja, ordentlich unterhalten. Das heißt, vor Attentaten beschützen und schauen, dass sie gut gewartet ist und sowas ähnliches. Das wird eine der großen Herausforderungen für die Taliban-Verwaltung sein. Ich glaube tatsächlich, dass die militärisch natürlich übermächtig sind, aber eine Weile lang mit entsprechend harter und umfangreicher westlicher Unterstützung kann der Westen solche Widerstandsnester bauen. Aber ehrlich gesagt, das Panjshir-Tal, das ist für mich gar nicht so interessant. Für mich ist viel interessanter, wie weit die Macht der Dollarsäcke sozusagen in die Taliban selbst hineinreichen. Also wie weit können die USA, kann Washington durch Bestechungen und Versprechungen und, wie soll man sagen, politische Entgegenkommen es schaffen, die Taliban von innen heraus zu schwächen. Das scheint mir ein hochwichtiges Angriffsziel zu sein. Und das ist die Herausforderung, die jetzt offenbar die westlichen Geheimdienste anstreben. Das sehe ich so kommen. Und da geht es natürlich auch darum, wie soll man sagen, den Drogen Export möglichst aufrechtzuerhalten, denn der destabilisiert ja auch Irland wunderbar, viel stärker als die CIA das könnte, machen das die Drogen. Also wird man versuchen, den ganzen Drogenbetrieb aufrechtzuerhalten. Das wird nicht von Glück gekennzeichnet sein. Die Taliban haben eine Riesenerfahrung, mit diesem Thema umzugehen, eine sehr positive Erfahrung. Vor der Invasion war ja praktisch der Drogenexport nahe null, auf wenige Tonnen herunter. Also das werden die Auseinandersetzungsflächen der nächsten Monate und Jahre.
Herr Hotzel, auch in Kabul ist ein Rat gebildet worden mit Hamid Karzai, Abdullah und Gulbuddin Hekmatyar. Der Rat soll nach eigenen Angaben oder will nach eigenen Angaben dafür sorgen, dass die Übergangszeit ohne Blutvergießen und reibungslos erfolgt. Aber nun die Frage ist, ob die Taliban darin eine Notwendigkeit sehen?
Nein, das haben sie schon dokumentiert, das sehen sie nicht, sonst hätten sie mit den Herren gesprochen, das haben sie nicht. Das sind drei Herren, die militärisch keine große Macht haben. Der kräftigste von denen ist immer noch Hekmatyar. Aber der ist weder willens noch auch letztendlich in der Lage, den Taliban etwas militärisch entgegenzusetzen. Hekmatyar und ich haben darüber Anfang der 90er Jahre gesprochen, als die Taliban aufkamen. Ich weiß noch, ich habe ihn in Chadas Yab, als er Ministerpräsident war, besucht und wir haben umfangreich darüber geredet. Und ich habe ihm damals intensiv geraten, dass wenn der pakistanische Militärgeheimdienst ISI, der für die CIA das ganze Afghanistan-Geschäft traditionell besorgt hat, dass wenn der umgesattelt hat und geht weg vom früheren CIA-Star Hekmatyar zu einer neuen Truppe namens Taliban und rüstet die aus und stärkt die und will die nach vorne schieben, da es sich offensichtlich um Anhänger der islamischen Bewegung handelt, habe ich ihm damals gesagt, würde ich ihm nie raten, das kann ich jetzt ruhig offen machen, weil es 30 Jahre her ist, würde ich ihm nie raten, etwas gegen diese Taliban zu unternehmen, sondern mich möglichst ohne Blutvergießen zu einigen und auch die schweren Waffen, die er damals noch unter seiner Gewalt hatte, in seiner Truppe, die gar nicht machtlos war, viel stärker noch als sie heute ist, diese Waffen würde ich an die Taliban an seiner Stelle abgeben. Ich würde einfach mich aus dem Geschäft zurückziehen, sozusagen, und den ISI und die CIA machen lassen, wozu sie gerade Lust haben, weil das dagegen sich wehren ja immer nur Afghanen tötet. Die wirklich Schuldigen in Washington erwischt man ja nicht so als Afghane, ja. Und insofern hat es gar keinen Sinn. Warum sollte jetzt ein Hizb-i-Islami sozusagen Kämpfer, tapfere Kämpfer, gute Muslime der Taliban abschießen? Wofür denn? Da steckt doch gar kein großes Ziel dahinter. Man bedient nur ausländische Machenschaften. Und das, glaube ich, hat ihn überzeugt. Denn er ist tatsächlich in einem riesigen Konvoi damals dann aus Kabul schließlich abgefahren und hat die Stadt geräumt und ist dann ja auch in den Iran geflohen, jedenfalls zeitweilig, und hat dort Unterschlupf gefunden, bis er dann zurückging und hat sich in die afghanischen Berge zurückgezogen. Das sind unter dem Schutz des ISI natürlich. Das sind die Dinge, um die es da tatsächlich geht. Die Taliban haben null Veranlassung, mit den drei Herren und ihren Abgesandten zu reden. Tatsächlich, man wird miteinander Gespräche führen auf unteren Ebenen und da werden die Taliban klar machen, was sie von den drei Herren erwarten, nämlich keinen Verrat und keine verräterische Zusammenarbeit mit dem unterlegenen Ausland, schon gar nicht mit den USA. Das wird das Thema sein. Und die drei Herren werden klug daran tun, keine Tricks zu versuchen, weil die Taliban eine sehr kurze Zündschnur haben auf dem Gebiet.
Thank you.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag anlässlich des Ashura-Tages. Gute Unterhaltung.
Geschichte ist wie ein großes Meer, das viele Stürme erlebt hat. Der Sturm in Kerbalo erzeugt noch immer Wogen auf diesem Meer. Die Geschichte vom 10. Muharram ist die Geschichte von Leben und Entfaltung, die Geschichte von Imam Hussein, die Geschichte von unvergesslicher Tapferkeit. So wie die Botschaft des geehrten Propheten des Islams den Trennstrich zwischen Eingottglauben und Götzentum zwischen Islam und Glaubensgegnerschaft zog, so zeigt der Märtyrertod Imam Husseins den Unterschied zwischen dem geraden Weg des Glaubens und dem Irrweg der Heuchelei. In dem, was Imam Hussein tat, bewahrheiteten sich die Worte des Propheten: Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Der Islam trat mit der Botschaft des Propheten in Erscheinung und verewigte sich durch den Märtyrertod Imam Husseins. Am Morgen des 10. Muharrams ordnete Imam Hussein sein kleines Heer. Es waren nicht mehr als 72 Kämpfer und im Heer des Jasids waren es 3000 Krieger. Aber die eine kleine Schar war stark im Glauben und stark im Willen. Sie stand bereit, um Recht und Glauben über Unrecht und Frevel siegen zu lassen. Bei dem außergewöhnlichen Ereignis in Kerbalo begegnen wir außergewöhnliche Frauen. Zeynab, die Schwester Imam Husseins, hütet die Kinder im Zeltlager Imam Husseins. Am Ashura-Tage betreut sie die Verletzten. Sie lobt die Kämpfer und tröstet die Hinterbliebenen. Als der 6-monatige Ali Asrar vom Pfeil des Feindes getroffen stirbt, ruft sie Gott als Zeugin über dieses Unrecht an und sie eilt zu dem jungen Sohn Imam Hassans, als dieser zu Boden sinkt. Aber als ihre beiden Söhne Oun und Muhammad auf dem Kampfplatz sterben, verbirgt Zeynab ihr Gesicht und sagt nur: Dies sind zwei Geschenke an Gott. Es ist nicht recht, dass ich zu meinen beiden Söhnen laufe und mit Tränen und Klagen das Herz Husseins mit Schmerz erfülle. Durch den Spalt der Zellwand sieht sie dann, wie Hussein vom Pferd absteigt und die Söhne seiner Schwester in seine Arme nimmt. Vergegenwärtigen wir uns die Mutter von Amr ibn Janudeh, wie sie ihren Sohn anspornt, Hussein zu helfen. Amr kämpft tapfer und stirbt den Märtyrertod. Vergegenwärtigen wir uns, wie der Feind ihm das Haupt abtrennt und es seiner Mutter zuwirft. Und seine Mutter küsst das Gesicht ihres Sohnes. Sie hebt die Hände zum Himmel hoch und bittet: O Herr, nimm dieses Opfer von mir entgegen. Dann wirft sie das Haupt ihres Sohnes zu den Feinden zurück und ruft: Was wir auf dem Weg Gottes hergegeben haben, nehmen wir nicht wieder zurück. Und dann sehen wir diese Frau mit einem Säbel auf den niederträchtigen Feind zustürmen und wir hören Imam Hussein für diese Frau beten und sehen, wie er sie wieder zu den Zelten zurückholt. Thank you.
Ummul Banin, Gemahlin Imam Alis, hat 4 ihrer Söhne Imam Hussein mit auf den Weg geschickt und ihnen gesagt, dass sie Hussein nicht alleine lassen dürfen. Ummul Banin ist nicht in Karbala, aber große Unruhe erfüllt sie. Auf dem Weg zum Stadttor Medinas begegnet ihr Bashir und sie fragt, was ist passiert? Bashir sagt ihr, Mutter, dein Abbas ist zum Märtyrer geworden. Aber sie scheint es nicht gehört zu haben, denn sie fragt wieder, was ist passiert? Bashir sagt, ach Mutter, was soll ich nur sagen? Auch deine 3 anderen Söhne, Abdullah, Usman und Jafar, sind Märtyrer geworden. Da ruft Ummul Banin aufgeregt, berichte mir von Hussein. Alle meine Kinder und alles, was unter dem Himmel ist, sei Hussein geopfert. Was weißt du von ihm? Da sagt Bashir, auch Hussein ist zu seinem Herrn zurückgekehrt. Ummul Banin überkommt eine große Trauer und sie sinkt auf die Knie. Auch die Mannen, die am 10. Muharram nicht von der Seite Husseins weichen, schaffen außergewöhnliche Augenblicke. Sie wetteifern miteinander darum, wer als Erster in den Kampf zur Verteidigung ihres Imams ziehen soll. Jeder Gefährte Husseins, der in den Kampf zieht, schlägt unerschrocken und gestärkt durch seinen Glauben den Feind ein wenig zurück. Schließlich stürzt er zu Boden und fragt den herbeigeeilten Imam, »Lieber Hussein, bist du mit mir zufrieden?« Und Hussein versichert, »Niemand hat so treue Gefährten gehabt wie ich.« Abbas ibn Abi Shayb sagt zu Imam Hussein, »O Abdullah, niemanden auf der Erde liebe ich so sehr wie dich.« Wenn ich die Macht hätte, dich aus dieser Unterdrückung zu befreien und dich vor dem Tod zu retten, würde ich alles hergeben, auch wenn es mir noch lieber als mein Leben wäre. Nun sei Zeuge, dass ich mit deiner Religion und der Religion deines Vaters aus der Welt gehe. Abbas tritt dem Feind entgegen. Er kämpft wie ein Löwe. Keiner kommt gegen ihn an. Da befiehlt Umar al-Sa'd, der Befehlshaber des Heeres von Yazid, schließlich aufgeregt, man solle ihn steinigen. Und so findet auch Abbas den Märtyrertod, nachdem er vorher viele Krieger Yazids niedergestreckt hat. Imam Hussein schreitet zum Schlachtfeld und er nimmt Gott zum Zeugen, dass er das, was er hat tun müssen, getan hat, um die Menschen aus der Ignoranz zu befreien. Imam Hussein kämpft tapfer und er ruft den Feinden wieder zu, dass er nur gekommen ist, um die Religion des Propheten aufrechtzuerhalten. Doch der Feind ist blind, er sieht die Wahrheit nicht. Die Sonne ist am Himmel hochgestiegen. Es geschieht das Schreckliche. Hussein, der geliebte Enkelsohn des Propheten Gottes, liegt zu Boden. Sein Blut sickert in die Erde von Karbala und färbt sie rot, und einer seiner Feinde hält sein Haupt in der Hand. Die Feinde johlen, sie zerstampfen die enthaupteten Körper der Märtyrer unter den Hufen ihrer Pferde, und sie stürmen das Zeltlager der Hinterbliebenen und nehmen diese gefangen. Die Sonne versinkt in Karbala im Abendrot am Horizont, aber jeden Untergang der Sonne folgt ein heller Tagesanbruch.
Hier ist der Iran. Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Ruze Ashura mit der Übersetzung Der Ashura-Tag von Mohsen Hasanzad.
شب شب هجران قاهر نالان زینب عزیز تر از جان کم نما افغان با دل سوزان بهر تو منم پریشان زینب عزیز تر از بهر تو منم پریشان بهر تو منم پریشان شب شب هجران قاهر نالان زینب عزیز تر از جان کم نما افغان با دل سوزان بهر تو منم پریشان زینب عزیز تر از جان زینب عزیز تر از جان بهر تو منم پریشان زاتش توفان روز آشورا زینب عزیز تر از جان زاتش توفان روز آشورا زینب عزیز تر از جان در ره جانان سپردم جان موی خود مکن پریشان زاتش توفان روز آشورا زینب عزیز تر از جان در ره جانان سپردم جان موی خود مکن پریشان بعد من تو نیی سپهدار بعد من تو نیی سپهدار کودکان را تو نگهدار شام غریبان یار یتیمان خواهر اسیر هرمان خواهر اسیر هرمان خفته به میدان جسم شهیدان خسته از سم ستوران خسته از سم در جنان علی عزادار در جنان علی عزادار مصطفی زدید خونبار مصطفی زدید خونبار کم نما افغان با دل سوزان بهر تو منم کم نما افغان با دل سوزان بهر تو منم پریشان زینب عزیز تر از جان زینب عزیز تر از جان بهر تو منم پریشان زینب عزیز تر از جان زینب عزیز تر از جان
زینب یدی ترزان بهر تو منم پریشان زینب عزیز تر از جان زینب عزیز تر از جان بهر تو منم
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen, gelegt. Gute Unterhaltung.
Wir werden uns dieses Mal anschauen, welche Methoden der Prophet und die Ahlul Bayt für die Lehre und Erziehung herangezogen haben. Eine der Lehr- und Erziehungsmethoden der Unfehlbaren bestand darin, die Menschen zu motivieren, das heißt zu erreichen, dass sie von innen heraus sich für den Wissenserwerb begeistern. Die Neugierde ist zum Beispiel ein inneres Motiv, das zum Lernen anregt. Um Neugierde und Wissbegier zu erwecken, haben die Makellosen aus dem Hause des Propheten zuerst den Menschen bewusst gemacht, dass sie so manches nicht wissen, so dass diese, nachdem sie das Bedürfnis nach Wissen verspüren, selber den Wunsch hegten, dazu zu lernen. In der Überlieferung steht, dass einmal der Prophet des Islams gerade in der Moschee war, als jemand hereinkam und dort das Gebetsritual verrichtete. Dann trat er an den Propheten Salawatullah alai heran und grüßte ihn. Der Prophet beantwortete seinen Gruß und sagte, »Geh und verrichte dein Gebet, denn du hast es nicht wirklich gebetet.« Da verrichtete der Mann erneut sein Gebet, kam wieder zum Propheten und grüßte ihn. Aber der Prophet sagte wieder, »Geh und verrichte dein Gebet, denn du hast es nicht wirklich gebetet.« Dasselbe spielte sich insgesamt dreimal ab. Der Mann wurde beim dritten Mal ratlos, denn er wusste nicht, inwieweit sein Gebet falsch und weswegen es ungültig war. Er sagte, »Bei Gott, der dich ausgesandt hat, ich weiß das Gebet nicht besser zu verrichten, lehr es mir.« Da lehrte ihn der Prophet Salawatullah alai, wie er beten muss, damit sein Gebet gültig ist. Der Prophet hätte natürlich von Anfang an erklären können, wie das Gebet richtig verrichtet wird, aber er hat dies nicht getan. Warum? Weil dieser Mann seine Art zu beten für richtig hielt und nicht das Bedürfnis verspürte, umzulernen. Daher hat der Prophet ihm mit dieser Methode erst einmal deutlich gemacht, dass er nicht genau weiß, wie man betet. Er hat also erst ein Bedürfnis in ihm hervorgerufen und dann auf Bitten des Mannes ihm gesagt, wie das Gebetsritual richtig aussieht. Lob und Anreiz waren weitere Faktoren zur Motivation, welche die Imame aus dem Hause des Propheten und der Prophet Salawatullah alaihi anwandten. Von Imam Barir, Friede sei mit ihm, wird wie folgt überliefert, dass er gesagt hat, »Mein Vater, Zainul Abedin, hat immer, wenn er jungen Menschen, die auf der Suche nach Wissen waren, begegnete, gesagt,
Bravo, ihr seid die Treuhänder des Wissens. Hoffentlich werdet ihr, die ihr heute die junge Generation dieses Volkes seid, in Zukunft die Großen für ein weiteres Volk werden. Ein anderes Beispiel ist eine Begebenheit mit Imam Hussein, Friede sei mit ihm. Ein arabischer Beduine kam und sagte zu ihm: »Du Nachkomme des Propheten Gottes, ich muss ein volles Blutgeld bezahlen, aber ich kann dies nicht. So habe ich mir gesagt, dass ich den Großzügigsten um Hilfe bitten muss, und ich kenne niemanden, der großzügiger wäre als die aus dem Hause des Propheten Gottes.« Da sagte der Imam: »O arabischer Bruder, ich stelle dir drei Fragen. Wenn du eine davon beantwortest, gebe ich dir ein Drittel des Blutgeldes, und wenn du zwei beantwortest, zwei Drittel, und wenn du sie alle beantwortest, dann zahle ich dir das ganze Blutgeld.« Da sagte der arabische Beduine: »O Nachkomme des Propheten Gottes, stellt denn jemand wie du, der Wissen und Ansehen besitzt, jemanden wie mir Fragen?« Der Imam sagte: »Ja, doch, ich habe meinen Großvater sagen hören, die Wohltätigkeit zu jemanden muss so groß sein wie deren Wissen.« Dann stellte Imam Hussein, Friede sei mit ihm, seine Fragen, und der Beduine beantwortete sie alle richtig. Da gab ihm der Imam seinen Fingerring und einen Beutel, in dem mehrere tausend Dinare waren, und sagte: »Gib diese Dinaren denen, die Geld von dir verlangen, und mit dem Ring bestreite deine Lebensunkosten.« Ein solches Verhalten der Makellosen, Friede sei mit ihnen, war es, welches die Anhänger der Religion anregte und motivierte, sich Wissen anzueignen. Zu der Lehrmethodik des Propheten und der Unfehlbaren gehörte es, geeignete Gelegenheiten zu nutzen, die sich für die Vermittlung von Wissen anbieten. Auf der einen Seite lässt sich dadurch einfacher etwas lehren, und auf der anderen Seite fördert es die Wissenschaft. Wie die Geschichte verbrieft, waren im Badr-Gefecht einige Feinde von den Muslimen festgenommen worden. Jeder von ihnen musste eine Summe zahlen, damit er freigelassen wird, oder er musste einem Muslim schreiben und Lesen beibringen, damit er die Freiheit erwirbt. Anfangs war nämlich die Zahl der Schrift- und Lesekundigen unter den Muslimen gering, und der Prophet des Islams nutzte diese Gelegenheit, für die Bildung der Muslime zu sorgen. Das Lehren von Wissen war weder auf eine bestimmte Zeit noch auf einen bestimmten Ort für die Makellosen aus dem Hause des Propheten beschränkt. Meistens unterrichteten sie ihre Schüler in der Moschee und in der Regel nach Sonnenaufgang. Aber sie lehrten auch zu jeder anderen Zeit und an jedem anderen Ort, wo sie jemanden begegneten, der Wissen erwerben wollte und aufnahmefähig war oder Wissen benötigte. Sie eröffneten unter einem Vorwand ein Gespräch und verwandelten die Unterhaltung dann in eine Lehrstunde. In diesem Zusammenhang gibt es ein berühmtes Beispiel. Der bekannte Gelehrte Scheich Sadduch berichtet in seinem Werk Tauhid über folgende Begebenheit. Ein arabischer Beduine fragte auf dem Schlachtfeld den Fürsten der Gläubigen, Imam Ali, Friede sei mit ihm: »Sagt ihr, dass es nur einen Gott gibt?« Die anderen protestierten gegen ihn und sagten: »Siehst du nicht, dass der Befehlshaber der Gläubigen das Heer vorbereitet?« Der Imam, Friede sei mit ihm, sagte: »Lasst ihn in Ruhe. Bei dem, was er fragt, geht es doch genau um das, weswegen wir mit diesem Volk kämpfen.« Und dann antwortete Ali dem Beduinen. Alle Unfehlbaren sind auf diese Weise vorgegangen. Die meisten Dinge haben sie nicht im offiziellen Unterricht, sondern bei Gelegenheiten gelehrt, die sich bei der Begegnung mit ihren nahen Helfern oder mit der Bevölkerung ergaben. Wenn immer ihre Wegbegleiter sie etwas fragten, dann beantworteten die Imame, Friede sei mit ihnen, diese Fragen, und wenn nicht, dann stellten sie selber eine Frage oder sagten, »Soll ich über dieses oder jenes Thema mit euch reden?« Damit leiteten sie ihr Gespräch ein und sprachen über das Thema, das sie ins Auge gefasst hatten, und zwar so viel, wie der oder die anderen ein Bedürfnis hatten, mehr darüber zu erfahren. Ihre Lehr- und Erziehungsmethoden waren geprägt von einem freundlichen Verhalten, Bescheidenheit, Güte sowie Achtung der Rechte der anderen. Lehre und Erziehung sind erfolgreich, wenn Wissen und Praxis übereinstimmen. Der Prophet und die Ahlul Bayt praktizierten selber ihr Wissen. Sie setzten ihre Worte in Taten um. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, empfahl dies auch den anderen und sagte, »Die Menschen sollen mit ihren Taten zu guten Werken einladen und sich nicht nur mit Worten begnügen.« Zu den Praktiken, derer sich der Prophet und die Edlin aus seinem Hause in Lehre und Erziehung behalfen, gehört die wohlgemeinte Belehrung. Wohlgemeinte Belehrung ist eine Empfehlung des Korans im Zusammenhang mit dem Aufruf zur Religion und zum Weg Gottes. Wohlgemeinte Belehrung zeichnet sich durch ein wohlüberlegtes Wort aus, das mit Weisheit, gutem Rat, bester Wortwahl, lauteren Absichten, Höflichkeit, Vernunft und Besonnenheit einhergeht. Mit dieser Vorgehensweise erzielten sie in Begleitung von handfesten Beweisen und wissenschaftlichen Diskussionen, besonders bei Streitgesprächen mit Gelehrten, Erfolg. Imam Ali, Friede sei mit ihm, ist davon überzeugt, dass gut gemeinte Belehrung die Seele glättet und Unachtsamkeit beseitigt. In seinem Brief 31 im Nahjul Balagha spricht er zu seinem Sohn Imam Hassan, Friede sei mit ihm, belebe dein Herz mit Warnung. Eine weitere Lehr- und Erziehungsmethode bestand in Ansprachen. Die Ahlul Bayt haben entsprechend den politischen und sozialen Bedingungen, die in der Gesellschaft herrschten, diese Möglichkeit genutzt. Der Prophet und die makellosen Imame aus seinem Hause haben bei passenden Gelegenheiten diese Methode eingesetzt, um ihre Ziele zu erreichen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, zum Beispiel, hat sich mit seinen verschiedenen Predigten während seiner Regierung sowohl der Charakterveredelung der Gläubigen im Sinne der Religion als auch der Darlegung religiöser Inhalte gewidmet. Wir konnten hier nicht alle Lehr- und Erziehungsmethoden des Propheten und der Ahlul Bayt nennen, werden aber noch im Zusammenhang mit der Familie auf das Thema Erziehung zurückkommen.
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastude.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.